Text zu lesen. Und zwar aus 1. Mose 37, Verse 2 bis 4, sind noch Texte mehr. Ich fange also 1. Mose 37, 2 bis 4 an. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war. Mit den Söhnen Bilhas und mit den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Dann 13 bis 17 desselben Kapitels. Dort heißt es, da sagte Israel zu Josef, weiden nicht deine Brüder bei sich im Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sagte zu ihm, hier bin ich. Da sagte er zu ihm, geh doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Schafe und bring mir Antwort. So sandte er ihn hin, sandte er ihn aus dem Tal von Hebron und er kam nach Sichem. Da fand ihn ein Mann und siehe, er irrte auf dem Feld umher. Und der Mann fragte ihn, was suchst du? Und er sagte, ich suche meine Brüder, teile mir doch mit, wo sie weiden. Da sagte der Mann, sie sind von hier aufgebrochen, denn ich hörte sie sagen, lasst uns nach Dothan gehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie bei Dothan. 23 bis 24 aus 1. Mose 37. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte, und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer, es war kein Wasser darin. Dann 1. Mose 45, 1 bis 8, lese ich jetzt. Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn her standen, und er rief, lass jedermann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, trete doch zu mir heran. Und sie traten heran und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Und dann gehen wir noch mal kurz 2 Verse ins Neue Testament. Und zwar Römer 8, 28 und 29, den 28 können wir ja auswendig. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei, unter vielen Brüdern.
Guten Morgen. Wir sind ja in den letzten Wochen und Monaten stark von einem Wort beschäftigt worden, das mit C anfängt. Und ich habe mir für heute, nachdem wir viel darüber geredet und nachgedacht haben, für diese Predigt vorgenommen, dass das Wort mit C heute nur Christus sein soll und ich das andere heute ignoriere. Schauen wir mal, ob mir das gelingt, dass wir das C-Wort in der Mitte behalten, was in die Mitte gehört, dieses C-Wort Christus, unser Herr. Und das hat natürlich ganz viel zu tun mit dem Thema von heute Morgen, Josef. Das Grundmotiv der ganzen Josef-Geschichte ist das Wort aus Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Dieses Wort ist für mich eines der tragenden Säulen meines Glaubens. Paulus sagt, wir wissen aber. Es geht also hier um eine Gewissheit, die wir im Glauben haben dürfen. Wir sehen es nicht immer. Wir fühlen es auch nicht immer. Aber wir dürfen es wissen. Glauben ist mehr als sehen und auch mehr als fühlen. Wir sehen nur so einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit und den auch noch subjektiv. Und unsere Gefühle sind wie Meereswogen, mal hoch und mal runter. Je nachdem, wie der Wind gerade steht, was wir gegessen haben und wie unsere Hormone uns gerade mitspielen. Deshalb ist das Wissen des Glaubens mehr als Sehen und mehr als Fühlen. Und was dürfen wir im Glauben wissen, felsenfest wissen? Dass alle Dinge in unserem Leben uns von Gott her zum Guten mitwirken müssen. Alle. Gott koordiniert alle Dinge unseres Lebens so, dass am Ende das Beste herauskommt. Darum der Zusatz, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Menschen, die Gott lieben, dürfen wissen, dass ihr Leben verankert ist im Vorsatz Gottes. Und bitte, das ist eine Zusage, die Gott uns gibt, keine Anfrage, die uns gestellt wird. Wir müssen uns an dieser Stelle keine Gedanken machen, oh, bin ich jetzt von Gott auserwählt, berufen durch seinen Vorsatz? Nein, nein, nein. Paulus sagt, wenn ihr Gott liebt, wenn ihr diese Liebes- und Lebensbeziehung mit Gott habt, dann bedeutet das, dass ihr nach seinem Vorsatz berufen seid. Das könntet ihr sonst gar nicht. Und wenn ihr Gott liebt, dann dürft ihr wissen, euer Leben ist verankert im Vorsatz Gottes vor aller Zeit. Und nur dieser Anker hält, wo wir verankert sind in uns selbst, da treiben wir irgendwann ab. Das hält nicht in den Stürmen unseres Lebens. Aber wenn wir verankert sind in Gott, in seinem Vorsatz, in seinem Plan, dann müssen alle Dinge unseres Lebens uns zum Guten mitwirken. Auch die auf den ersten Blick schlechten Dinge. Die Josef-Geschichte ist hier wie der Film zum Buch. Ein Lebenszeugnis für die Wahrheit von Römer 8, 28. Josef liebt Gott und ist von Gott zu einer großen Rettungsmission berufen. Und deshalb führt Gott ihn durch alle Tiefen seines Lebens bis zum Ziel seiner Berufung. Und warum all die Rückschläge, all die Tiefen seines Lebens? Warum erspart Gott ihm diese tiefen Wege nicht? weil Gott diese tiefen Wege gebraucht, um in Josef die persönlichen Voraussetzungen zur Erfüllung seiner Berufung herauszubilden. Nur in der Tiefe werden wir Menschen mit Tiefgang. Das ist leider so. Ich wünschte mir das komplett anders. Ich wünschte mir, Herr, setz deinen Trichter an und trichter mir einfach Tiefgang ein und Demut und Geduld und. Und Gott sagt, so läuft das nicht. So läuft das nicht. Das geht nicht mit dem Eintrichtern, sondern das werde ich herausbilden. In den tiefen Wegen deines Lebens wird das in dir werden. Ich werde dich gestalten, formen. Und immer dann, wenn die Temperatur am höchsten ist, ist die Umgestaltung am intensivsten. Ich will das nicht. Wenn ich es mir aussuchen konnte, würde ich sagen, Herr, okay, dann gebe ich mich vielleicht mit ein bisschen weniger Tiefgang zufrieden. Aber Gott sagt, du, ich habe einen Plan und ich habe eine Berufung für dich. Ich mache das. Und ich mache das, wie ich das will und zu der Zeit, die ich will. Nur Leute mit Tiefgang kann Gott bei der Erfüllung seiner tiefen Heilsabsichten brauchen. Und am Ende des Weges wird deutlich, dass Gott alles, aber auch wirklich alles im Leben Josefs zum Guten hat mitwirken lassen. Gerade an der Josef-Geschichte wird aber auch deutlich, das Gute von Gott her bedeutet nicht, dass es uns immer gut geht. Das verwechseln wir oft. Das Gute von Gott her bedeutet nicht, dass es uns immer gut geht. Es bedeutet vielmehr, dass auch die Dinge, die schlecht zu sein scheinen und es für sich genommen oft auch sind, uns im Großen unseres Lebens zum Guten dienen müssen. Auch die dunklen Farben gehören zum Gesamtkunstwerk unseres Lebens. Das Gute im Leben der Glaubenden besteht vor allem darin, in das Bild Jesu hineingestaltet zu werden. Darum eben diese Weiterführung in Römer 8, 29. Deshalb führt Paulus diesen Gedanken noch weiter und erklärt, was das denn ist, dieses Gute. Und er sagt, wir sind vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist das Gute, das Beste, was Gott immer in unserem Leben im Auge hat. Und bei Josef bedeutet diese Verwandlung in das Bild Jesu sogar zu einem Christusdarsteller im prophetisch-symbolischen Sinne zu werden. Gemeinsam mit David ist Josef der Christusdarsteller schlechthin. Bis in die Einzelheiten wird sein Lebensweg zu einem Modell des Christusweges. Gott möchte uns an Josef circa 2000 Jahre im Voraus zeigen, wie der heilsgeschichtliche Weg seines Sohnes verlaufen wird. Und es ist faszinierend, diesen prophetischen Spuren Jesu im Leben Josefs nachzugehen. Und das wollen wir jetzt tun. Und bevor ich damit jetzt loslege, möchte ich noch eine persönliche Anmerkung machen. Bis zu dieser Stelle hatte ich diese Predigt im August 2014 ausgearbeitet. Und dann sitze ich da in den Vogesen im Ferienhaus an meinem Computer, bin hier an dieser Stelle und dann geht mein Auge zu. Und dann kam es dazu, dass eben meine ganze Augenproblematik entstand. Ich dann schnell notoperiert werden musste und all der Gang dann bei mir einsetzte, den ihr wisst und von dem ich auch Silvester euch nochmal im Einzelnen erzählt habe. Und seit August 2014 liegt diese Predigt bei mir auf dem Computer angefangen und nie weitergeführt. Und war ganz komisch, ich bin an die nicht mehr rangegangen. Jetzt dachte ich, es ist Zeit. Das vielleicht nur als kurze persönliche Anmerkung dazu, was auch mir dieses Thema bedeutet. 1. Mose 37, Vers 2. Da beginnt diese Josef-Geschichte mit den Worten: Dies ist die Geschichte Jakobs, Doppelpunkt Josef. Dieser Einleitungssatz ist wie eine Überschrift, wie eine Zusammenfassung des prophetisch-symbolischen Grundthemas. So wie sich die Geschichte Jakobs in seinem Sohn Josef gestaltet und erfüllt, so gestaltet und erfüllt sich die Heilsgeschichte Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Und so lautet die Überschrift und Zusammenfassung der gesamten Heilsgeschichte Gottes: Dies ist die Geschichte Gottes des Vaters, Doppelpunkt, Jesus. Und so schreibt Paulus in Kolosser 1 ab Vers 15, Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. In ihm offenbart sich Gott, zeigt Gott uns, wie er ist. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. In ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte im Sichtbaren und im Unsichtbaren. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Also Jesus ist nicht Teil dieser Schöpfung, sondern er ist der Schöpfer. Und Jesus, er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Die Bevorzugung Josefs durch Jakob mag pädagogisch falsch gewesen sein. Aber genau durch diesen pädagogischen Fehler wird ihre Beziehung zu einer prophetischen Darstellung der göttlichen Beziehung von Vater und Sohn. Wie Josef hat auch Christus beim Vater eine einzigartige Vorrangstellung. Und Paulus fasst diese einzigartige Stellung Christi in diesem kurzen Halbsatz zusammen, damit er in allem den Vorrang habe. Das ist die Stellung, die Christus nach dem Willen des Vaters zukommt, heilsgeschichtlich und persönlich. Diese Stellung gebührt ihm nicht nur in der Heilsgeschichte, sondern auch in unserem persönlichen Leben, damit er in allem den Vorrang habe. Ist das bei uns so? Hat Jesus in unserem Leben in allem den Vorrang? Wann immer an Entscheidungen unseres Lebens Jesus und etwas anderes an die Kreuzung kommen. Was hat Vorfahrt? Hat Jesus in allem den Vorrang in unserem Leben? Das ist das, was Gott möchte. Das ist die Stellung, die Jesus zukommt. Nicht nur in der Heilsgeschichte im Großen, auch in unserem persönlichen Leben. Jesus möchte schon heute in unserem persönlichen Leben die Stellung einnehmen, die er einmal in seiner ganzen Schöpfung am Ziel der Heilsgeschichte einnehmen wird. Wie stellen wir uns diesem Anspruch Jesu? Die Brüder Josefs haben hierauf mit Neid, Eifersucht und Hass reagiert. Mit Feindschaft bis zum Tode. Und darin werden sie zum prophetischen Vorbild für den Teufel und seine Mächte bis hin zu den Führern Israels und den Herrschern dieser Welt. Der Teufel wollte sich dieser Vorrangstellung Christi nicht unterordnen. Das hat zu seinem tiefen Fall geführt. Er hat sich hiergegen aufgelehnt. ist tief gefallen. Und seitdem inspiriert er Engel und Menschen zur Auflehnung gegen den Absolutheits- und Herrschaftsanspruch Christi. So wie das prophetisch in Psalm 2, die Verse 2 bis 8 schon vorhergesagt und aufgedeckt wird. Es treten auf die Könige der Erde, Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten, den Vater und seinen Christus. Was rufen sie? Lasst uns zerreißen ihre Bande, von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Und dann spricht er in seinem Zorn: Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Das ist jetzt ein Wort, was prophetisch der Vater uns mitteilt. Der Vater spricht: Habe doch ich meinen König, meinen Sohn Christus, geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Und jetzt spricht der Sohn hier prophetisch: Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Faszinierend, Psalm 2. Eine prophetische Aufdeckung zu einer Zeit, wo ein Gespräch zwischen Vater und Sohn stattfindet, wo keiner von uns dabei war. Faszinierend, diese prophetischen Aufdeckungen und Einblicke, die uns die Bibel schenkt. Und so wie Josef am Ende zum Herrscher Ägyptens wird, so wird auch Christus trotz aller Rebellion zum Herrn der ganzen Schöpfung. Selbst die Feindschaft der Brüder gebraucht Gott, um hierdurch seine Heilsabsichten zu verwirklichen. Um Josef nach Ägypten zu bringen und Jesus ans Kreuz. Gerade durch ihre menschliche Schuld wird die Josef-Geschichte zu so einer großartigen prophetischen Darstellung des Heilsweges Gottes. So ist Gott, der alles Fehlverhalten, alle Schuldverhaftung der Menschen noch in seinen Plänen so einbaut und so gebraucht und verwirklicht und koordiniert und führt, dass am Ende ein riesiges Heil herauskommt. Bei Josef und bei Jesus. Und in unserem Leben. Wir lesen in 1. Mose 37, 3 bis 4. Und Israel, Jakob, liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als all seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Auf ganz eigenartige Weise rückt ein Kleidungsstück in den Fokus der Geschichte. Als Zeichen der besonderen Stellung, die Josef im Herzen Jakobs einnahm, machte Jakob seinem Sohn einen bunten Leibrock. Und dieser bunte Leibrock wird zum Symbol der besonderen Liebe Jakobs zu Josef und zum Gegenstand der Eifersucht und des Hasses der Brüder. Bei diesem bunten Leibrock handelt es sich um ein prachtvolles Fürstengewand, durch das die Vorrangstellung Josefs ausgedrückt wurde und womit eine künftige Führungsrolle innerhalb der Familie verbunden war. Jakob drückt damit aus: Ich habe Josef dazu ausersehen, einmal die Führung in dieser Familie zu übernehmen. Josef soll die Rolle des Erstgeborenen und die Führung übernehmen. Und dieses Motiv der Kleider Josefs, was hier schon am Anfang so in der Mitte steht, spielt auch im weiteren Verlauf der Josef-Geschichte eine ganz eigenartige Rolle. Kleider werden in der Bibel oft als Symbol für eine bestimmte Art der Leiblichkeit in ihrer Herrlichkeit oder auch Niedrigkeit gebraucht. Wir sehen das zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 4. Da schreibt Paulus, solange wir uns noch in diesem Zelt, in diesem Leibeszelt befinden, seufzen wir beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten. Bruns übersetzt, wir möchten unser irdisches Kleid, gemeint ist unsere Körperlichkeit, lieber gar nicht erst ausziehen, sondern gleich das Himmlische darüber ziehen, also unseren neuen herrlichen Leib, sodass auf diese Weise das Sterben, das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. Also Paulus drückt die Sehnsucht aus, die doch auch wir haben, dass wir doch möglichst gar nicht erst sterben müssen, sondern dass wir die Entrückung der Gemeinde und die Verwandlung vom Herrn erleben dürfen. Paulus spricht in diesem Text vom Sterben als einem entkleidet werden. Vom Zustand im Totenreich als einem unbekleidet sein. Und von unserem zukünftigen Herrlichkeitsleib als einem überkleidet werden. Das Wechseln der Kleider stellt also symbolisch das Eingehen in eine andere Leiblichkeit dar. Und so ist es auch in der Josef-Geschichte. Bei den Kleidern Josefs handelt es sich um die prophetisch-symbolische Darstellung der verschiedenen Leiblichkeiten Jesu. Wir sehen erstens, bei seinem Vater in Hebron trägt Josef das bunte Fürstengewand. Hebron heißt übersetzt Gemeinschaft. Dieser Leibrock steht für den Herrlichkeitsleib, den Christus in der Gemeinschaft mit dem Vater vor seiner Menschwerdung hatte und den er für uns in seiner Menschwerdung abgelegt hat. So wie es Paulus in diesem großen Christushymnus Philipper 2, Vers 6 ausdrückt, Christus, der in Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Und dann zweitens, bei Potiphar in Ägypten, da trägt Josef das Gewand eines Sklaven. Und dieses Sklavengewand steht für den Leib, den Jesus als Mensch hatte. Philipper 2, Vers 7. Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden wurde. Und dieses Sklavengewand wird ihm von der Frau Potiphars ausgezogen, die ihn daran festhalten will, um ihn zur Sünde zu verführen. Im Gefängnis trägt Josef dann Gefangenenkleidung. Und diese Gefängniskleidung steht für die Gestalt, die Jesus für 3 Tage im Kerker des Todes hatte. Philipper 2, Vers 8. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und dann, viertens, bevor Josef vor den Pharao gestellt wird, muss er schnell seine Kleider wechseln, seine Gefängniskleidung ausziehen und als kurzfristige Zwischenbekleidung ein neues Gewand anlegen, mit dem er überhaupt vor den Pharao treten kann. Und dieses Zwischengewand zwischen Entlassung aus dem Gefängnis und Vorstellung beim Pharao steht für den Auferstehungsleib Jesu, mit dem er sich seinen Jüngern bis zu seiner Himmelfahrt 40 Tage auf Erden zeigte. Im Zwischenzustand zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, bevor er vor den Vater tritt. Und dann das letzte Gewand, fünftens, nachdem Josef vom Pharao zum Mitregenten ernannt worden ist, kleidet ihn der Pharao in Kleider aus Byssus. Also in feinstes, goldglänzendes Leinen. Und diese Kleidung ist Ausdruck der Hoheit über Ägypten und entspricht dem Herrlichkeitsleib, den Jesus jetzt zur Rechten des Vaters hat. Philipper 2, Vers 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist. Also diese prophetisch-symbolische Linienführung der Kleider Josefs ist schon faszinierend. Fürstengewand beim Vater, Sklavengewand, Gefangenenkleidung, kurzfristige Zwischenbekleidung, Hoheitskleidung. Fünf verschiedene Kleider für fünf verschiedene Stationen seines Weges vom Sohn Jakobs bis zum Mitregenten über ganz Ägypten. Fünf verschiedene Leiblichkeiten unseres Herrn auf seinem Heilsweg von der vorweltlichen Gemeinschaft mit dem Vater bis zu seiner Erhöhung zum Herrn der ganzen Schöpfung. Der heilsgeschichtliche Weg Jesu wird in der Josef-Geschichte, und das ist jetzt eine ganz wichtige Weichenstellung, die man verstehen muss, der heilsgeschichtliche Weg Jesu wird in der Josef-Geschichte in zwei parallelen Handlungssträngen oder Erzählzyklen dargestellt. Zum einen in den fünf Stationen, die wir eben bei den verschiedenen Leiblichkeiten Jesu betrachtet haben. Zum anderen dieser zweite Strang, der zweite Erzählzyklus in seinem Weg von Hebron über Sichem nach Dothan. Bis zu dem Moment, wo ihn seine Brüder nackt in eine Zisterne werfen. So wie die Juden in ihren Aussagen immer gerne eine Doppelaussage machen, wo sie mit anderen Worten, anderen Bildern, aber eigentlich dieselbe Aussage machen. In den Psalmen finden wir das ganz, ganz oft. So haben wir das in dieser Geschichte auch. Zwei Handlungsstränge mit einer Botschaft. Und auch diesen zweiten Strang des Weges von Hebron über Sichem nach Dothan wollen wir uns jetzt noch kurz anschauen. 1. Mose 37, Vers 13. Da sagte Israel zu Josef: Weiden nicht deine Brüder bei Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Josef aber sagte zu ihm: Hier bin ich. Vor aller Zeit, vor der Erschaffung von Himmel und Erde, haben Vater und Sohn den Heilsplan der Äonen besprochen. Epheser 3, Vers 11 lesen wir das. Und da bereits hat Christus sich als Lamm für die Sünden der Welt bereitgestellt, bevor überhaupt in die Schöpfung eingetreten wurde. 1. Petrus 1, Vers 20. Und nur auf Grundlage dieses Heilsplans haben Vater und Sohn überhaupt diese Schöpfung ins Leben gerufen, als die Finanzierung vorher sauber geklärt war. Und dann kam die Zeit, in der der Vater zum Sohn sprach: Komm, ich will dich zu deinen Brüdern senden. Und der Sohn antwortet: Hier bin ich. Und genau diesen Moment greift der Hebräerbrief auf in Hebräer 10, die Verse 5 und 7, ein Zitat von Psalm 40, Vers 8, und deutet es auf Christus. Darum spricht er, als er in die Welt kommt: Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Da sprach ich, und jetzt spricht der Sohn: Ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, in der Bibel, im Alten Testament, voll von prophetischen Ankündigungen seines Kommens. Da sprach ich: Siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, Gott, zu tun. Und Jesus sagt: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Siehe, ich komme. Josef, hier bin ich. Ich muss sagen, da läuft es mir richtig den Rücken runter. Wenn ich mir das vorstelle, diesen Moment zwischen Vater und Sohn, wo der Vater zum Sohn sagt: So, jetzt geht's auf nach Bethlehem. Jetzt geht's zu deinen Brüdern. Und der Sohn sagt: Hier bin ich. Ja, ich komme. Und du hast mir ein Leib bereitet, Vater. Was Großartiges. Die Bibel lässt uns reinschauen in Dinge, die eigentlich kein Mensch sehen und wissen kann. Wir lesen in 1. Mose 37, Vers 14: So sandte Jakob ihn aus dem Tal von Hebron und er kam nach Sichem. Hebron, da wo Josef mit seinem Vater lebte, Hebron heißt übersetzt Gemeinschaft, Verbindung, Bündnis, Bundesort. Hebron steht symbolisch für die Gemeinschaft des Vaters mit dem Sohn. Und jetzt geht Josef von Hebron, aus diesem Ort der Gemeinschaft, hin nach Sichem, um seine Brüder zu suchen. Und Sichem heißt übersetzt Schulter, Nacken, Rücken. Sichem bedeutet eine Last, die man auf der Schulter, auf dem Nacken oder auf dem Rücken trägt. Und steht symbolisch für den Erniedrigungsweg Jesu, der die Herrlichkeit verließ, um die Sünde des Kosmos hinwegzutragen. Denken wir nur an den Moment, als Jesus den Balken des Kreuzes auf seinen Schultern nach Golgatha trug. Sichem, Schulter, Nacken, Rücken. Wir lesen weiter in 1. Mose 37, 15. Da fand ihn ein Mann. Und sie, er irrt auf dem Feld umher und der Mann fragte ihn, was suchst du? Und Josef sagte, ich suche meine Brüder. Teile mir doch mit, wo sie weiden. Ich suche meine Brüder. Dieser eine Satz bringt das Herz und die Mission Jesu auf den Punkt. Dieser eine Satz drückt alles aus, was Jesus als den guten Hirten antreibt, der das Verlorene sucht, bis er es findet. So schlägt das Herz Jesu. Und lassen wir uns doch in diesen Herzschlag Jesu mit hineinnehmen. Und machen wir es doch auch zum Motto unseres persönlichen Lebens. Ich suche meine Brüder, meine Schwestern, meine Glaubensgeschwister. Die suche ich. Da warte ich nicht nur, bis die kommen. Die suche ich, nach denen erkundige ich mich. Und das fand ich so wichtig in diesen 10 Tagen. Anrufen, sprechen, wie geht's dir, nachgehen. Ich suche meine Brüder. Das ist der Herzschlag Jesu. Wir lesen weiter in 1. Mose 37, Abvers 23. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam. Da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte. Und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer. Es war kein Wasser darin. Das hebräische Wort für Totenreich ist Sheol. Und Sheol heißt übersetzt Grube. Diese Zisterne ohne Wasser steht hier symbolisch für das Totenreich. Und in Sacharja 9, Vers 11 wird wieder so ein feines prophetisches Wort aus einem Gespräch zwischen Vater und Sohn zitiert. Da spricht der Vater zum Sohn, Sacharja 9, 11, auch du, um des Blutes deines Bundes willen, lasse ich deine Gefangenen aus der Grube frei, in der kein Wasser ist. Wow, was für eine Perspektive, Jesus als der Sieger über den Tod. Und so wie die Brüder die liebende Suche Josefs damit vergelten, ihn nackt in eine Zisterne zu werfen, so musste auch Jesus am Kreuz erst sein Gewand ablegen, um sich nackt kreuzigen zu lassen. Und dann auch seinen menschlichen Leib ablegen, um in das Totenreich zu gehen und dort für uns alle die Bitterkeit des Todes zu erleiden. Diese Zisterne befindet sich bei Dothan. Und Dothan heißt übersetzt Doppelbrunnen, doppelte Zisterne. Aus einem zweifachen Brunnen, aus einem Doppelbrunnen kommt für uns das Wasser des Lebens. Aus dem Kreuz und aus dem leeren Grab. Durch die Sühne der Sünden und durch die Überwindung des Todes. Durch Kreuz und Auferstehung. Durch Karfreitag und Ostern. Dieser Doppelbrunnen ist das, was Karfreitag und Ostern geschah. Und wie bei Josef ist doch bei Jesus diese Grube nicht der Schlusspunkt, sondern der Ausgangspunkt einer großen Errettung. Und auch die Beziehungsgeschichte von Josef zu seinen Brüdern endet hier an dieser Grube nicht. So wenig die Beziehungsgeschichte des Messias mit seinem Volk Israel am Grab Jesu endet. Nachdem Gott Josef nach vielen tiefen Wegen aus dem Gefängnis geholt und zum Herrscher von Ägypten gemacht hat, folgt eine große Hungersnot, die auch die Familie Jakobs in große Not bringt. Und deshalb müssen die Brüder nach Ägypten reisen, um dort Brot zu kaufen. Denn nur dort, bei Josef, gibt es Brot. Und dort in Ägypten kommt es jetzt nach 20 Jahren zur ersten Begegnung von Josef und seinen Brüdern. Er war 17, als die Geschichte begann. Überlegt euch das mal, 17. Da ging das los. In diese Zisterne geworfen, als Sklave verkauft zu werden in der Fremde mit 17. Vergleicht das mal mit eurem Lebensalter. Und dann zieht sich das 13 Jahre hin, bis jetzt diese erste Begegnung mit den Brüdern kommt. 13 Jahre in Ägypten, im Gefängnis und in der Sklaverei im Haus Potiphars. Jetzt kommen die Brüder und wir lesen in 1. Mose 42, Vers 7, als Josef seine Brüder sah, da erkannte er sie, aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen. Josef verbirgt zunächst seine Identität und stellt sich hart gegen seine Brüder, um diese durch inneren Zerbruch zur Umkehr zu führen. Und so wie Josef seine Brüder hier einen Gerichtsweg führt, so führt auch Jesus sein Volk Israel nach seiner Verwerfung einen harten und langen Gerichtsweg. Die Zerstörung Jerusalems und des Tempels, die Zerstreuung unter alle Nationen, 2000 Jahre Antisemitismus und Pogrome bis hin zum Holocaust. In dieser Zeit stellt Jesus sich als Messias Israels fremd gegen sie und redet hart mit ihnen. Doch wie bei den Brüdern Josefs sollen auch diese Gerichtswege Israel durch den Zerbruch zur inneren Umkehr führen. Damit komme ich zum Happy End dieser Josef-Geschichte. Die ergreifendste Szene der gesamten Josef-Geschichte ist für mich der Moment, wo Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. 1. Mose 45, 1 bis 4. Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen. Vor allen, die um ihn standen. Und er rief, lass jeder Mann vor mir hinausgehen. Und es stand niemand mehr bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen. Und die Ägypter hörten es und das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Messias Israels. Ich bin das Brot, das Leben, der Weg, die Wahrheit. Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten. Die waren bestürzt vor ihm, wie als wenn sie der Schlag getroffen hätte. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir, kommt näher. Und sie traten herzu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und so wie hier bei der Offenbarung Josefs gegenüber seinen Brüdern, wird es auch ein unvergleichlicher Moment sein, wenn Jesus sich seinem Volk Israel bei seiner Wiederkunft auf den Ölberg als ihr lang ersehnter Messias offenbaren wird und sie dann erkennen, dass es kein anderer ist als der Gekreuzigte. Wir lesen das in Sacharja 12, Vers 10. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. und werden wehklagen, wie man über einen einzigen Sohn wehklagt, werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Das werden Tränen der Buße sein. Aber damit fängt dann alles wieder an. Was für ein Tag wird das sein? Doch unser Blick darf vom Neuen Testament her sogar noch weitergehen. Auf die Zeit, wo einmal alle seine Geschöpfe Jesus erkennen und anbeten werden. Wieder dieser Christushymnus, Philipper 2, ab Vers 9. Wie geht's denn weiter nach dieser Erniedrigung? Darum, gerade weil Jesus runtergegangen ist, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Was wird das erst für ein Tag sein? Die Heilsgeschichte Gottes hat tatsächlich ein großes Happy End. Doch wie bei jeder Offenbarung Gottes kommt vor der Freude erst ein großes Erschrecken. Das Erschrecken vor der eigenen Schuld und dem verdienten Gericht. So ist auch hier das Erschrecken der Brüder groß. Doch Josef ist versöhnt mit den Wegen Gottes in seinem Leben. Im Rückblick kann Josef deshalb zu seinen Brüdern sagen, 1. Mose 45, Vers 5, und nun betrübt euch nicht. Es entbrenne nicht in euren Augen. Braucht nicht mehr weinen. Dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Vers 7. Und Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Vers 8. Und nun, nicht ihr hat mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht, zum Herrscher über ganz Ägypten. Und damit schließt sich der Kreis. Im Rückblick auf sein Leben erkennt Josef die Wahrheit von Römer 8, Vers 28. Josef vollzieht hier einen ganz starken Blickwechsel. Josef erkennt, bei aller Schuld meiner Brüder, ja, es war ihre Schuld, sie haben schlimme Schuld auf sich geladen und mussten dafür durch schweres Gericht. Das bleibt bestehen. Aber bei aller Schuld meiner Brüder, erkennt Josef, war ich doch zutiefst und zuletzt immer in der Hand Gottes. Auch in der Verborgenheit von Schuld und Leid war doch immer Gott der Handelnde und hat durch alle tiefen Wege und Schuldverstrickungen hindurch alles zu seinem wunderbaren Ziel geführt. Die Bitterkeit des menschlichen Herzens würde sagen, ihr seid schuld. Dieser Blickwechsel des Glaubens von Josef sagt, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und diesen Blickwechsel des Glaubens wünsche ich uns allen. In den schwierigen Situationen unseres Lebens, wo wir vielleicht viel Grund haben, anderen zu sagen, du bist schuld. Oder wir vielleicht auch uns selber böse Selbstvorwürfe machen, zu Recht. Und dann zum Frieden zu kommen bei Gott, an jeder Situation unseres Lebens durchzubrechen zu diesem Blickwechsel, nicht ihr habt mich hierher gesandt. Kein Schicksal, keine eigene Schuld, keine fremde Schuld, sondern Gott. Gott mit seinen verborgenen Liebes- und Heilsabsichten. Nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Das ist dieser Blickwinkel des Glaubens, den auch wir in unserem Leben immer wieder neu einüben müssen und einüben dürfen. Okay, Amen. Erheben wir uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir wollen dich anbeten, dich rühmen, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, dass du zu uns gekommen bist, weil du uns suchen und finden wolltest, aus lauter Liebe zu uns. Herr, wir danken dir, dass du dich so weit erniedrigt hast, dass du dann am Kreuz für uns gestorben bist, dass du dich unter die Macht des Todes begeben hast. Herr, und das alles, um den Tod, den Teufel und die Schuld und die Sünde ein für alle Mal zu besiegen. Dafür danken wir dir. Und Herr, wir danken dir auch dafür, dass wir das wissen dürfen in den Führungen unseres Lebens, auch wenn es uns immer wieder neu erschüttert und auch Angst macht, dass wir dann doch immer wieder neu durchbrechen dürfen zu diesem Blick. Wechsel des Glaubens, dass letztlich du hinter allen Führungen unseres Lebens stehst und dass uns letztlich alles zum Guten mitwirken muss. Dass es dir immer darum geht, das Bild deines Sohnes in uns herauszugestalten. Herr, und so danken wir dir, dass du uns diese Zusage gegeben hast, dass unser Leben verankert ist in deinem Vorsatz, in deinem Plan der Liebe. Und so geben wir unser Leben wieder neu dir. Herr, mit all dem, was uns jetzt Sorge macht, beschäftigt, nicht gefällt, wir geben uns neu dir, Herr, in der Traurigkeit, in der Anfechtung, in der Not unseres Lebens. Herr, wir wollen gerne, dass du wieder ganz neu den Vorrang hast in unserem Leben vor allem anderen. Herr, das lass werden, das schenke uns. Dass du wieder das Größte, das Erste unseres Lebens bist, die absolute Mitte. Danke, wir beten dich an. Amen.